Deutschlandfunk Doku
mit Wolfgang Schiller. Im Jahr 2000 wurde die Kokerei Kaiserstuhl in Dortmund nach nur 8 Jahren Betrieb geschlossen. Sie galt als die modernste und umweltfreundlichste Anlage in Europa. Doch mit der Stahlkrise in den 90er Jahren wurden nach und nach die Hochöfen in der Umgebung dicht gemacht. Der Weltmarktpreis für Koks verfiel, die Kokerei Kaiserstuhl war unrentabel geworden. 2 Jahre später wurde sie nach China verkauft. Als 2004 300 chinesische Arbeiter begannen, die Anlage zu demontieren, in Kisten zu verpacken und zu verschiffen, war der Kokspreis so sehr gestiegen, dass sich der Weiterbetrieb gelohnt hätte. Aber da war die Anlage längst verkauft. 2006 ging sie in der chinesischen Stadt Xining wieder in Betrieb. Auf dem Gelände der ehemaligen Kokerei in Dortmund ist heute ein Logistikzentrum. Losers and Winners hieß ein Dokumentarfilm, der 2007 in die Kinos kam. Der Abbruch als Symbol für den deutschen Niedergang und den Aufstieg Chinas zum damals schon größten Stahlproduzenten der Welt. Auch die Feature-Autorin Tita Gähme hat den Abriss auf der Dortmunder Westfalenhütte dokumentiert, deutsche und chinesische Arbeiter auf der Anlage begleitet. Ihr Feature »Die Chinesen waren da, wie in Dortmund eine Kokerei verschwand« wurde erstmals im Januar 2005 gesendet.
Vor 3500 Jahren, da war ein Dorf und lebte Übung und da war noch 2 Berg. Und da war irgendwie, muss da durchgehen und sowas. Und die 2 Berg ist nie so gut. Und der Jügung hatte gesagt, wir sollen die 2 Berg wegmachen, jeder woanders. Und da haben die Leute gesagt zu Jügung, du bist bekloppt und sowas. Und der Jügung hatte gesagt, ich habe Kinder alles, ich habe das nicht geschafft und sowas. Und da würde meine Kinder noch weitermachen und eines Tag würden wir schaffen, dass der Berg nicht da ist.
Die Chinesen waren da. Wie in Dortmund eine Kokerei verschwand. Ein Feature von Tita Gähme. Herr Feldmann hat Tränen in den Augen.
Die Zukunft für uns sieht schlecht aus. Sobald hier zu ist, werden wir, wie heißt das jetzt noch? Wegrationalisiert. Wegrationalisiert.
Jetzt sind die Straßenbahnen, die zum Ende der Dortmunder Österholzstraße fahren, nicht mehr überfüllt. Früher stieg Heinz-Jürgen Mertin hier jeden Morgen aus und ging wie 10.000 andere zur Arbeit. Von der Endstation sind es nur wenige Schritte bis zum Haupttor der Westfalenhütte.
Ich war Maschinist hier auf Kokerei. Ne? Also ich war hier von 92, wo die hier angefangen haben, bis sie hier zugemacht haben. 2000. So lange war ich hier beschäftigt.
Koks, Kohle, Stahl. Synonym für die Wirtschaftsmacht im Ruhrgebiet. Das ist ein Parasitensystem. Alles braucht sich, lebt voneinander und dient sich gleichzeitig als Nahrung. Lange funktionierte die deutsche Montanindustrie wie ein lebendiges Ganzes, ein industrieller Organismus. Auf dem Gelände der Dortmunder Westfalenhütte, groß wie ein eigener Stadtteil, schlug 160 Jahre lang ihr Herz. Hier wurde Eisen und Stahl geschmiedet, Koks, Gas, Teer, Rohbenzol und Schwefelsäure gewonnen. 100 Meter ragten die Hochöfen und Kühltürme in den Himmel, Wahrzeichen von Reichtum und Herrschaft.
Ich komme da nicht drüber weg, dass sie hier zugemacht haben. Für mich ist das ein Ding, warum, weswegen, weiß ich nicht. Die hätte genauso gut weiterlaufen können, die Anlage. Ne? Das kriege ich nicht im Kopf, das ist für mich zu hoch.
Die Kokerei Kaiserstuhl war das Prunkstück der Westfalenhütte. Entworfen und gebaut, als die Krise im Ruhrgebiet schon evident war. 5 Jahre Planungs- und Bauzeit, 1,2 Milliarden Mark Investitionskosten, allein 300 Millionen für den Umweltschutz. Doch die 1992 fertiggestellte, modernste und umweltfreundlichste Kokerei Europas wurde nach nur 8 Jahren Betriebszeit stillgelegt.
Er hat eine Auslegung gehabt bis zu 25 Jahren, ne, und plötzlich hieß es zu. Das konnte keiner verstehen, die modernste Anlage der Welt, ne, und plötzlich war sie zu. Da konnte keiner verstehen, warum, weswegen.
Es ist keine 5 Jahre her, da gab es auf dem Weltmarkt Stahl und Koks in Hülle und Fülle. Dumpingpreise ruinierten im Ruhrgebiet die Margen, Rohstoffe und Arbeit waren zu kostspielig. Thyssen-Mannesmann gab die Stahlproduktion in Dortmund auf. Damit fehlte der Kokerei Kaiserstuhl der wichtigste Abnehmer. Und der Transport von Dortmund nach Duisburg, wo ThyssenKrupp noch Stahl produzierte, war teurer als Importe aus Polen und China.
Nur mir tat in der Seele weh, wenn man jetzt wieder hier hingekommen ist vom Bergwerk und sieht, wo man mitgearbeitet hat, dass alles abgerissen wird. Also da hat doch schon Tränen in den Augen.
Zum Dezember 2000 beschlossen die Aufsichtsräte des Ruhrkohlekonzerns und der Deutschen Steinkohle AG, DSK, mit dem Ende der Kokerei die sozialverträgliche Anpassung von 470 Menschen, die hier gearbeitet haben. Und so gilt für Heinz-Jürgen Mertin und seinen Kollegen Rolf Feldmann jetzt der Sozialplan. Seit 4 Jahren werden die Familienväter eingesetzt, wo sie gebraucht werden. Einige Monate auf der Zeche Oberhausen, danach in Erkenschwick, anschließend im Werksdienst der Dortmunder Kokerei. Die Odyssee durchs Ruhrgebiet bewahrt sie bisher vor der Arbeitslosigkeit.
Herr Mo lächelt.
Am frühen Nachmittag sitzt Herr Mo am aufgeräumten Schreibtisch seines Büros im ehemaligen Bürogebäude der Kokerei Kaiserstuhl. Trinkt warmes Wasser aus einem Marmeladenglas und liest eine Zeitschrift.
Das ist eine chinesische literarische Zeitschrift, die er hierher gebracht hat. Er mag solche chinesische Literatur und sehr, und sprachlich ist die chinesische Literatur auch sehr, sehr schön.
Herr Mo liest humoristische Novellen, Kurzgeschichten und biografische Darstellungen über Politiker und Prominente. Wenn wir ins Kino gehen oder Zeitschriften lesen, dann erfahren wir etwas von anderen Menschen, sagt Herr Mo.
Das Leben ist sehr kurz. Alles von seiner eigenen Erfahrung mal zu lernen, das ist unmöglich. Deswegen ist das Lesen sehr, sehr wichtig für das normale Leben. Deswegen würde er sehr gerne so viel wie möglich Bücher mal lesen, damit er davon viel mal lernen können. Er hat immer mal gehört, dass die Japaner werden immer mal vor der Arbeit, vor dem Spiegel, für selber mal lächeln, um selber mal zu weisen, ich bin der Beste. Und danach gehen sie sehr frisch in die Arbeit. Deswegen ist es sehr wichtig, dass egal in Karriere oder im normalen Leben, so ein Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit zu haben.
Herr Mo ist der Projektleiter für die Demontage der Kokerei Kaiserstuhl. Der Vater von 2 erwachsenen Kindern kommt aus der Provinz Shandong, die zwischen Peking und Shanghai liegt. Sein Büro ist karg. Luxus verheißt nur ein Hochglanzkalender. Stromlinienförmige Träume aus Lack und Chrom. Wenn man Herrn Mo fragt, was ihm an Deutschland gefällt, antwortet er schnell und begeistert: Mercedes-Benz und BMW. Die Fensterbank schmücken eine kleine chinesische und deutsche Nationalflagge. Herr Mo betrachtet den nebeneinander stehenden Wimpel als Freundschaftssymbol. Bei jedem Blick durch das Fenster erinnern Sie mich an meine Aufgabe, sagt er, deutsche Gesetze und chinesische Interessen gleichermaßen zu achten.
Er ist schon alt, deswegen hat er schon viele Erfahrungen in verschiedenen Branchen. Dann hat er schon ein paar Weisheit gesammelt.
Herr Mo ist Elektroniker. Er arbeitete in einem Stahlwerk, im Bergbau, im Stadtbauamt von Wuhan, bei der Stadtbahn. Aus seinem Leben und über seine Arbeit erzählt er nichts. Über Literatur spricht Herr Mo gern, über Gleichnisse mit einer Moral. Solche Geschichten helfen ihm, sein Leben zu bewältigen. Man könnte glauben, Herr Mose ein Schöngeist. Aber vielleicht ist das alles eine Fassade. Vielleicht ist Herr Mo in Wirklichkeit auf die Aufgabe konzentriert, die zu bewältigen ihn der chinesische Staatskonzern nach Dortmund geschickt hat.
Sehr einfach, mit wenigstens Kosten hier ganz sicher und reibungslos demontieren, verpacken und nach China zu transportieren.
Herr Luan schafft Arbeitsplätze.
Die Firma Famous Industrial Group GmbH wurde 1991 gegründet und damals habe ich diesen Namen und bekomme ich, weil ich gern unter Famous sein, also bekannt sein möchte. Und das haben wir heute natürlich ein bisschen getan und haben wir ein bisschen bekannt sind. Und ich bin der Inhaber von der Famous Industrial Group GmbH. Und wir haben auch nebenbei auch andere und so kleine Firmen, die wir auch betreiben.
Professor Luan Wei siedelte seine Firma am Stadtrand von Bochum an. Er kaufte die Kokerei Kaiserstuhl von der Deutschen Steinkohle AG und verkaufte sie an den chinesischen Staatskonzern Yankuang. Zu seinem Unternehmen gehören noch weitere Firmen.
Wir machen zurzeit eigentlich nur um die deutsche Maschinen, deutsche Anlagen, natürlich in gutem Zustand, auch in gute Technik und nach China verlagern und verkaufen. Seit langen Jahren haben wir auf dieser Branche tätig und haben wir natürlich Erfolg gehabt.
So wie im Jahre 2001 das komplette Stahlwerk der Westfalenhütte abgebaut und in China wieder aufgebaut wurde, so wird auch die Kokerei Kaiserstuhl in China wieder in Betrieb gehen. Parallel zur Demontage begann die Montage in der Provinz Shandong.
Wenn wir das nicht abgebaut hätten, dann wird diese Anlage auch im Stich gelegt, ob wir verschrottet. Denn sie verschrotten, kostet auch Geld. Das heißt, die Firma, die auch unter diese Anlage besitzt, muss unbedingt noch einmal Geld ausgeben für Verschrottung. Aber wir sagen, okay, wir geben Geld noch einmal aus, wir zahlen noch dazu und wir bauen selber. Und die deutschen Unternehmen kriegen natürlich auch zusätzlich Geld. Eine andere Seite sage ich einfach, nebenbei haben wir auch Arbeitsplätze geschafft.
Mit dem Kauf und Verkauf von Technologien und ganzen Fabriken, die sich in Deutschland nicht mehr rentieren, beschleunigt Professor Luan Wei die Industrialisierung Chinas.
Ich schaffe nicht nur für Chinesen die Arbeitsplätze, sondern auch für den deutschen Markt. Zum Beispiel, wir haben jetzt einen Kokerei Kaiserstuhl gekauft, haben in China weiter verlagert. Wir müssen unbedingt nur eine technische Unterstützung, Beratung haben. Da haben wir ThyssenKrupp und der Oder beauftragt. Das kostet auch viel, viel Geld. Das ist knapp eine achtstellige Zahl. Dann müssen wir noch in Deutschland zahlen. Und dann müssen wir auch immer die Ersatzteile, die wir auch in Deutschland besorgen müssen. Da kostet auch einige 10 Millionen Euro. Und da kommen noch andere Sachen, dass wir einen Transport machen lassen. Der ist ein deutscher Spediteur. Da kostet auch über einiges Geld, das heißt über 10 Millionen Euro. Das ist alles, was wir Geld so mal bezahlt haben, so für den deutschen Markt. Das kostet alles Geld. Anderes Wort, das Arbeitsplatz geschafft.
In der Kernzeit der Demontage arbeiteten 300 Facharbeiter, Techniker und Ingenieure aus China auf Kaiserstuhl und zerlegten das gigantische Werk in seine Einzelteile.
Wir arbeiten jetzt auch in Deutschland 10 Stunden und 6 Tage pro Woche, weil wir auch gerne auch so schnell wie möglich noch abbauen möchten. Die Arbeitsvorschriften ist ganz anders als in China, weil wir nicht so, wie wir in China so schnell abbauen können, in Deutschland zu viele zuständige Vorschriften gibt. Ich finde, für chinesische Verhältnisse ist es eigentlich, viele unter Vorschriften sind, sag mal, bürokratisch und auch überflüssig. Zum Beispiel, wenn wir etwas machen, dann müssen wir beantragen, müssen wir Antrag machen, Antrag ausführen, dann müssen wir Behörde fragen, dann müssen wir das erledigen, bis wir eine Genehmigung kriegen. Das dauert zu lange.
Herr Zislak würde manches anders machen.
Es ist still auf dem Gelände der Kokerei. Ein heißer Tag im Spätsommer 2004. Die Anlage ist abgebaut. Türme, Tanks, Rohrleitungen sind verschwunden. Unkraut überwuchert Gleise und Mauern. Industriemüll, rostige Rohre, Schuttberge, Gebäudereste, halb verpackte oder verschlossene Container.
Und die Verladung, also dass das alles klappt, dass die LKWs kommen, dass der Kran da ist und dass die Leute da sind, dass ich dann die Daten ins Büro gebe, dass die Papiere geschrieben werden, dass der LKW-Fahrer dann auch Papiere hat, wenn er losfährt. Solche Sachen, die mache ich.
Bernd Cislak leitet den Versand der Großteile nach China. Die meisten chinesischen Facharbeiter sind nach 8 Monaten abgereist. Ungefähr 70 Leute sind geblieben und besorgen die Restdemontage und die Verpackung.
Der Herr Wille, der hat das alles im Computer. Der kann Ihnen also sagen, es sind, was weiß ich, so viel 1000 Container oder so viel 1000 Kubikmeter oder Tonnen. Das wird ja bis Antwerpen geschickt und von da aus aufs große Schiff verladen.
Ja, wir haben insgesamt an Ladung fast 100.000 Kubikmeter und 36.000 Tonnen Ladung. Das sind ungefähr 1500 Container und in ungefähr 500 große Teile, die nicht in den Container passen, die wir dann per Schwertransport nach Antwerpen bzw. nach Dortmund transportieren müssen.
Schrei hier nicht so rum, ja? Hier schreit nur einer und das bin ich. Ich bin so, das ist unser Dieter. So, mein Dieter, Huang Dieter.
Die machen nur Scherz, er sagt, er ist der Chef.
In einer Halle, die früher das Ersatzteillager der Kokerei und die Schreinerei beherbergte, bauen Arbeiter Paletten für Schaltschränke, die in Holzverschläge verpackt werden, bevor sie in die Container kommen. Bernd Cislak bleibt mit der Dolmetscherin Ling Ling bei einem der chinesischen Arbeiter stehen.
Er versucht jetzt, die Kiste hier anzuhängen und hier hochzuheben und dann eventuell da reinzuschütten. Unser Eins wird sich Handschuhe anziehen und die paar Dinger, die da drin liegen, lose da reinschmeißen und fertig wäre man. Es ist ja so, das wiegt ja nichts, es ist ja leicht. Und er hängt jetzt jedes einzelne Teil dran, rüber, aus und schmeißt es da rein. Ja, das sind, ich sag so Kleinigkeiten. Ich meine, mich stört es nicht, nur ja, hängt das jetzt ein, fährt 1,5 Meter nach links, lässt es ein Stück ab und dann wird das aushängen und reinfallen lassen.
Aber glaube ich, das ist auch unnormal. Chinesen arbeiten normalerweise nicht so, nur mit Handschuhen oder sowas.
Aber sag ich mal, er hat 3 Haken. Er kann 3 Dinge einhängen. Ja. Er ist ja eigentlich hier Vorarbeiter. Er braucht sowas ja gar nicht machen. Und er guckt jetzt nur, ob das geht. Ja, ich würde sagen, er hat ein bisschen Langeweile, will aber helfen, will aber auch nicht zu viel machen. Und dann macht er das so einfach wie möglich.
Aber hier ist das Projekt ein bisschen besonders. Hier die Trennung zwischen Büroarbeit und die normale Arbeit auch nicht so scharf und sowas. Normalerweise beschäftigte er sich nur mit dem Büroarbeit, mit Dokumentation.
Ling Ling ist Dolmetscherin im Nebenjob. Seit einigen Jahren studiert sie an der Universität Bochum Wirtschaftswissenschaften und lernt die ökonomische Logik des Kapitalismus. Mao, Kommunismus und die Revolution, das sind für sie Geschichten aus der Vorzeit.
Die Kulturrevolution kennen die junge Generation auch nicht so viel. Manche Sachen klingt zuerst sehr, sehr komisch. Und da, wenn man weiter mal und daran nachdenkt, dann findet man schon mal ein bisschen erschreckend. Wenn man sich mal vorstellen, damals kleiden sich alle Leute gleiche Sachen und man habe immer unendliche Meeting jeden Tag und lernen jeden Tag was Ähnliches, was die Regierung sagte. Und natürlich, das habe ich alles nur von meiner Eltern mal gehört. Ob das stimmt, weiß ich auch nicht. Man kann auch ein paar alte Fotos von meiner Eltern mal sehen. Dann sind die alle Leute, die heben eine kleine rote Broschüre von Mao in der Hand, wenn man ein Foto macht. Das findet man schon sehr, sehr komisch aus der Sicht von neuer Generation.
Also ich habe immer das Gefühl, die Chinesen lassen sich nicht gerne was vorschreiben. Entweder machen sie das oder machen sie es nicht. Aber nicht, wenn wir jetzt sagen, du musst das fertig machen, dann ziehen sie das raus, so lange wie es geht. Es sei denn, man sagt auch schon mal so ein bisschen diplomatisch und sowas, das geht dann auch. Aber sagen lassen tun sie sich das nicht gerne. Also da haben sie sehr viel Stolz, glaube ich.
Ich habe nur das Gefühl, Deutschen arbeiten sehr ordentlich, sehr fleißig, aber Chinesen sind hier auch, aber sehr ordentlich. Manchmal muss man zuerst einen Plan machen und dann Schritt für Schritt weitermachen. Chinesen haben auch Plan, aber halten den Plan nicht so fest. Das, ich glaube, hängt von der Denkweise ab. Die machen Arbeit nach der Planung, aber machen das flexibler.
Ja, wenn man sieht, wie die hier abbauen und das verpacken und zusammenbauen, es wird ja teilweise abgebrannt, die kennen ja nur Brenner, keine Schraubenzieher oder sonst was. Und wie sie das nachher wieder zusammenkriegen wollen, also muss ich ehrlich sagen, Hochachtung, wenn das so klappt, wie die erzählen, dass sie das da unten wieder hinstellen. Wenn man sieht, kann man sich das nicht vorstellen.
Herr Mertin will keinen schikanieren.
Das ist hier die Schreinerei von den Chinesen. Und hier sind so Büroräume. Hier ist das Büro von dieser, von China First auch. Hier machen sie auch ihre Mittagsruhe. Hier liegen die Matratzen, hier hängt die Wäsche, hier wird gewaschen. Da vorne ist Computer und Drucker und alles Mögliche, was man braucht. Ich weiß nicht, ob das frisch gewaschen ist oder ob das nur zum Lüften hier hängt. Mittag und da wird sich hier ein bisschen hingelegt. Also das ist praktisch ein Büroraum hier, kein Büro- und Materialraum. Es sind ja schon 100 Chinesen weg. Und jetzt wurde hier alles reingelegt, was an Matratzen also über ist, die sie nicht mehr brauchen im Moment. Es gibt schlimmere Räume. Da können sie gar nicht reingehen.
Finde ich auch unnormal, so ein Büroraum. Für Männer, die auf der Baustelle arbeiten, findet bestimmt solche Raum auch ganz normal. Aber für Frauen finde bestimmt schon mal durcheinander.
Das sind die sanitären Anlagen. Wenn sie da schon so zimperlich sind, dann brauchen wir da nicht reingehen. Jeden Tag wird mit dem Schlauch sauber gemacht. Ist es nicht so, dass da nur hingeschissen wird? Es wird immer sauber gemacht und ist nur halt, wie gesagt, das Wasser läuft dann da raus und ist, wenn man ein bisschen empfindlich ist, ist das nichts.
Man muss viel aufpassen hier. Ne? Die dürfen nicht ohne Helm arbeiten hier. Jetzt ist im Moment nur die Verpacker da. Früher waren sie ja hier mit zum Abriss und so weiter, dann ohne Seil. Material runtergebracht von oben und so weiter. Ne? Und darauf mussten wir achten, dass er mit Sicherheitsgurten und so weiter und so fort.
Nur es ist halt ein bisschen aufwendig, immer sich anzuleihen für jeden Meter, den man weitergeht. Wieder aushängen, einhängen und sowas. Die waren auch ein bisschen kleinlich manchmal. Ja.
Wir waren kleinlich, ne? Deswegen, aber weil wir die Anordnung gekriegt haben, dass sie die Helme tragen und Sicherheitsgurt anlegen müssen. Ne? Es geht nicht wegen unserer Sicherheit, es geht wegen die chinesischen Mitarbeiter oder Kollegen, die jetzt hier am Arbeiten sind, die müssen das anlegen, ob sie wollen oder nicht. Das ist die Sicherheit. Ne?
Es ist ja auch so, wir haben darauf zu achten auch, dass die sonntags nicht arbeiten, weil sonntags ist keine Aufsicht da. Und wenn die Sonntag arbeiten, ist das eben halt ohne Aufsicht und das ist gefährlich.
Und so wie der Kollege schon sagte, da wenn jetzt Material transportiert wird, in schwindelnder Höhe, sage ich mal so, und sind ja lose Teile, ist ja nicht immer ein komplettes Stück, sind ja mehrere kleine Teile, die da zwischendrin liegen und die können rausrutschen, ne? Also oder runterfahren, sagen wir mal so, ne? Und wenn jetzt welche da am Arbeiten sind und die kriegen den praktisch am Kopf oder im Nacken, dann kann es passieren, dass er vielleicht tot ist oder eben so, dass er querschnittsgelähmt ist und so weiter. Und das wollen wir dadurch vermeiden. Deswegen sind wir immer so kleinlich, in dem Sinne jetzt. Er hat jetzt mit Vorwurf oder mit Schikanieren und so weiter hat nichts zu tun.
Ja, also die haben heimlich gearbeitet. Ja, ohne eine Aufsichtsperson, es hätte ja was passieren können und wir werden dann halt die Doofen gewesen, weil wir das nicht wussten.
Nur wenige wissen, was Herr Luan schon weiß.
Ja, in Nordrhein-Westfalen gibt es noch jede Menge abzubauen. Das kann ich Ihnen leider nicht mehr viel erzählen, weil einige Projekte, einige Anlagen, die auch in den kommenden Monaten um den Steg gelegt werden, wenn ich jetzt auch mal ein bisschen nähen würde, dann käme eventuell auch eine Unruhe und auf der in der Fabrik oder in der Firma. Deswegen, man muss auch unter Vorsicht sein. Und, zum Beispiel, wir haben zurzeit auch in Nordrhein-Westfalen eine Fabrik, zwei sogar, die wir gerne und später auch übernehmen werden und eventuell verlagern wir wieder nach China. Aber die Mitarbeiter, die dort noch beschäftigt sind, die wissen noch nicht, dass sie auch im Stich gelegt werden. Deswegen muss man vorsichtig sein.
49 deutsche Industrieanlagen wurden bereits oder werden zurzeit in Containern über Rotterdam nach China verschifft. Der Ausverkauf boomt. Die Unternehmerkarriere von Professor Luan Wei ist eine Erfolgsgeschichte der Globalisierung.
Eigentlich habe ich in China auch einen guten Job gehabt, da ich war in der Außenhandelskombinat für Import-Export, eigentlich sehr gutes Geschäft. Ich war auch tüchtig und habe ich sehr gut Erfolg gehabt. Und leider habe ich meine Wünsche nicht bekommen, habe damals in China nicht durch die Leistung einen Mann beurteilt, sondern immer vom Alter, von der Arbeitszeit abhängig. Und deswegen habe ich so gedacht, Mensch, ich muss so meine Zukunft anders denken als in China, nur um die Arbeit und keine Gegenleistung. Und deswegen habe ich im Sommer entschieden, nach Deutschland zu kommen, um meine Zukunft besser zu machen.
In der Kindheit erlebte Luan Wei, wie seine Eltern als Gegner der maoistischen Kulturrevolution geschlagen und gedemütigt wurden. Die Familie floh aufs Land, teilte das einfache, harte Leben der Bauern und überlebte. Dank der Reformpolitik in den 80er Jahren habe er eine akademische Ausbildung beginnen können. Er spreche 15 chinesische Sprachen, habe als technischer Dolmetscher und Übersetzer gearbeitet, bevor er ein Maschinenbaustudium in Shandong begann, das er von 1989 bis 1991 in Freiburg fortsetzte. So jedenfalls erzählt es Professor Luan Wei.
Ich bin nicht Kommunist. Und als ich noch in China war, war ich auch nicht Kommunist in der Partei. Ich bin einfach neutraler. Aber ich finde, unter heutiges Gesetz, heutiges System in China ist richtig. Man darf nicht so schnell unterwachsen, so wie in anderen Ländern. Das ganz schnell, dann kommt automatisch auch sehr viel Mafia und so weiter. Aber heutiger Sozialismus in China, das ist nicht mehr 100% wie früher genannt unter Sozialismus. Das ist meiner Meinung nach ist gemischt Sozialismus und Kapitalismus.
Herr Yen ist ungeduldig.
Es ist jetzt 12 Uhr, jetzt laufen sie alle zum Essen, haben alle ihre Teller und Töpfe und da ist Locke auch. Ja, er heißt eigentlich Locke, weil er eine Glatze hat jetzt. Früher hat er so eine Haarlocke gehabt, die hing so runter und die hat er sich immer so rumgebunden und dann den Helm da drauf. Und irgendwann kam er morgens an, strahlend, nahm den Helm ab. Und hatte eine Glatze und dann musste jeder fühlen und er war richtig stolz. Und das sind so kleine Geschichten, so die hier auch passieren, wo man sich dann ein bisschen dran erfreuen kann.
Die Küche ist ein Provisorium im Freien. Zwischen zwei Containern ist eine Plane gespannt. Darunter stehen schmale Tische, Bänke, einige Stühle, eine provisorische Spülgelegenheit. In einem der beiden Container wohnt der Koch, in dem anderen bereitet er das Essen zu.
Das ist Wok. Das ist mit Feuer. Und große Wok. Hier, ich arbeite in Chinesen mit Kochen nur mit großer Wok. Das ist Chili, der sehr scharf ist. Hier, die Montageteam mag das sehr, weil die kommen aus der Stadt Wuhan. Die Leute da essen sehr scharf. Das Kotelett mit Möhre und das ist glaube ich süß-sauer Weißkohl.
Herr Yen, der Koch, ist ein junger, sportlicher Mann in Jeans und kobaltblauem Hemd.
Zum Beispiel, er findet hier das Essen, deutsches Essen, ekelhaft. Mit so Brötchen, draußen eine dicke Schicht Butter und Käse und sowas. Das findet er nicht so schön. Aber kann sein, dass Deutsche finden manche chinesische Essen auch mal nicht schön.
Herr Jenn ist eigentlich technischer Zeichner. Beim Abbau des Stahlwerks von ThyssenKrupp vor 2 Jahren half er in der Küche.
Und dann war der Chef sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Deswegen wird er wieder von dem Chef mal hergeschickt.
Herr Jenn ist ganz und gar nicht zufrieden. Ihm geht der Abbau der Kokerei nicht schnell genug. Vor 2 Jahren beim Abbau des Stahlwerks hätte die Mannschaft viel zügiger gearbeitet. Herr Jenn will so schnell wie möglich zurück nach China, wo seine Freundin auf ihn wartet. Er will heiraten und eine Familie gründen. Mit dem in Deutschland verdienten Geld will er seinen Kindern eine gute Ausbildung ermöglichen. Und seine Frau soll sich nicht um den Lebensunterhalt sorgen müssen.
Natürlich, Wohnung ist ein wichtiges Ziel für ihn. Jetzt ist die Wohnung in China auch sehr teuer. Mit seinem Gehalt ist es auch nicht einfach, eine Wohnung mal zu kaufen. Deswegen ist es nur ein Ziel, Wohnung zu kaufen und danach vielleicht was
weiteres.
Während Herr Jen das Geschirr abwäscht, schwärmt er von der Natur in Deutschland, der guten Luft, der grünen Landschaft, den blühenden Blumen. Aber das Leben auf der Kokerei sei langweilig, klagt er. Außer dem chinesischen Fernsehprogramm gäbe es keine Unterhaltung, keinen Sport, keine Spiele. Er sei mit großen Erwartungen nach Deutschland gekommen. Die Städte hätten ihn interessiert, die Architektur, die Menschen. Aber jetzt, wo er zum 3. Mal da sei, findet er alles nur noch öde.
Als ich erstmal hier war, und habe ich auch solch viele Porno und solche Sachen gesehen. Das fand ich immer sehr, sehr neugierig, weil in China sowas ganz kann man normalerweise im Alltagsleben nicht besprechen. Im Vergleich ist hier die solche mit Sex zu tun mal viel, viel freier als in China. Das ist schwer zu beurteilen, ob das Gute oder Schlechte ist. Aber er glaubt dann wahrscheinlich für die Westen, die ist eine Befreiung. Aber für Chinesen, die halten lieber Sex für intime Sachen, so private Sachen. Im Vergleich mit dem Westen halten die Chinesen für den Sex und ganz ernst. Wir sind schon so immer so erzogen, dass wir immer ein anständiges, ordentliches Leben führen sollen. Das heißt, wir müssen die alten Leute respektieren und sehr freundlich zwischen den verschiedenen Personen und auch ein sehr ernst, diese freundschaftliche Beziehungen zwischen Frauen so was zu haben. Das hatte man sehr ernst. Dann später muss man sehr verantwortlich für diese ganze Familie und auch für sie selbst. Und in der Schule sind wir auch immer so erzogen, dass wir sollen patriotisch sein. Das ist für Chinesen auch immer so wichtig sein. Wir sind in der Schule immer so gelernt und so viele Nationalherden und die sind immer Vorbilder für uns.
Da kommt das nächste Problem.
Die andere Welt müssen ja auch arbeiten, sage ich mal so. Ne? Und dass da mal was nach dem Ausland hingeht, okay, wir kriegen ja auch vieles vom Ausland nach hier hin. Ne? Ist gut, das wächst eine Hand in der anderen, aber warum, verstehe ich nicht, warum hier alles zugemacht wird und woanders dann aufgebaut wird. Man hätte ja, sage ich mal, beides laufen lassen können.
Die chinesischen Mitarbeiter, die hier in Deutschland sind, was ich erlebt habe, die sind sehr fleißig. Aber ich gehe davon aus, und die chinesischen Mitarbeiter sind viel fleißiger als die deutschen Mitarbeiter. Gut, tut mir leid, aber so ist es äußerst.
Zum Arbeiten haben sie eine ganz andere Haltung, also schneller, mehr und nicht so umständlich, wie das bei uns ist. Also wenn die 10 Stunden, 12 Stunden arbeiten, da kennen die nichts, das machen die auch.
Weil jeder seinen eigenen Teufel ist. Weil jeder das Beste für sich will. jeder sucht sein Bestes, da rauszuschlagen. Ne? Hauptsache ich habe Arbeit, der Kollege braucht keine Arbeit. So sieht das nämlich heutzutage aus. Wir arbeiten nicht mehr miteinander, sondern gegeneinander. So sieht es weltweit aus. So ist es.
Unsere Sozialleistung hier in Deutschland einfach zu viel gegeben. Wir müssen arbeiten. Und das System, was wir im Moment haben, produziert auch um die Arbeitslose. Und das heißt, wir müssen die Arbeitslose auch abschaffen durch eine neue Maßnahme. Wir müssen auch neue Arbeitsplätze schaffen durch eine Know-how, durch eine neue Erfindung, durch eine Dienstleistung, durch andere Weg. Wir müssen nochmal verkaufen nach Ausland. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Man sagt immer, gut, die Anlage wird ja zugemacht, aber was machen wir mit den Leuten denn? Ne? Das kommt nämlich das nächste Problem. So, wenn die Arbeit nicht mehr da ist, man kann nur einen Teil verlegen. Und der Rest, wo geht der hin? Zum Arbeitsamt. Kommen wieder Arbeitslose dazu und so weiter. So greift ein Turnus in den anderen rein. Ne? Gut, dass sich dann die Leute aufregen, weniger Geld und so weiter. Okay, es sind ja welche dabei, die können nichts dafür, dass sie nicht arbeiten gehen können, sage ich mal so. Die sind eben krankheitsbedingt, können eben nicht.
Man denkt nur an Geld. Man wollte nicht mehr arbeiten, aber muss man mehr Geld haben. Das heißt, genießen mehr als arbeiten. Das ist heutzutage in Deutschland. Das finde ich nicht gut. Und zum Beispiel, und auch in China, ich habe auch Mitarbeiter in China, die können auch rund um die Uhr arbeiten, ohne Anspruch und an Geld. Die sind auch froh, wenn die Erfolg gehabt hat, Erfolg gebracht für die Firma oder für die Unternehmen gemacht hat. Meine Mitarbeiter, Gott sei Dank, nicht alle und einige schon, wenn die mehr Zeit aufwendig gemacht hat, dann vielleicht sofort sogar noch 15 Minuten notiert. Und die 15 Minuten muss auch von der Chef bezahlt werden. Das ist leider der Unterschied zwischen Deutschland und China.
Deutschland solle ein Hightech-Land werden und die rohstoffverarbeitende Industrie den Entwicklungsländern überlassen, doziert Herr Luan Wei und präsentiert auch noch ein anderes Rezept. Deutschland brauche eine neue Politik und innovative Unternehmensstrategien. Der tüchtige Professor aus China hat einen deutsch-chinesischen Handelsverein gegründet, berät Konzerne und Mittelstandsbetriebe und berechnet inzwischen für einen halbstündigen Vortrag 10.000 Euro. Seine Famous GmbH beschäftigt Deutsche und Chinesen. Und jeder Mitarbeiter fühle sich wie ein Familienmitglied, sagt der Chef.
Ich habe eigentlich im Prinzip bei mir im Büro unter vier Zeichen. Einmal, man darf nicht vergessen, woher man stammt. Man darf eigene Eltern nicht vergessen. Man darf eigentlich die Leute, die dir geholfen haben, nicht vergessen. Andere Seite habe ich auch noch zwei Zeichen, aber ganz riesengroß, so vom Deckel bis zum Boden. Man muss auch menschlich, sowohl menschlich als auch Business, das heißt geschäftlich, auch moralisch bleiben. Dann können sie langfristig Geschäft machen. Deswegen mache ich mit den Chinesen sehr viel Geschäft, der Handschlag, bis heute immer noch.
Ein Flügel genügt, um hochzufliegen, oder man muss ein Ziel haben.
Ich zum Beispiel bin jetzt 53, der Kollege ist 48, der ist vielleicht 52 oder 55. Also wenn jetzt alles weg ist, ist für uns Schluss. So sieht das nämlich jetzt aus. Und darüber bin ich verbost und, wie nennt man das, habe ich so einen Hass gegen diese Firma im Moment. Ne? Also DSK. Meine ich jetzt. Ne? Da habe ich jetzt im Moment einen Hass drüber. Also, was heißt ein Hass? Also, ich weiß jetzt auch nicht, was man dazu sagen soll. Also, sauer. Ja, sauer. Sagen wir mal so, bin sauer. Deswegen, weil. Ne? Also, deswegen, weil hier eben wegrationalisiert wird hier alles. Ne? Und deswegen bin ich ein bisschen sauer darüber.
Ja, natürlich im Vergleich mit dem vorherigen Leben, das ist schon mal hart. Dann später, wenn man einfach von der Firma, die schon lange gearbeitet hat, rausgekippt und so was. Das ist schon vorher, ja, als wir in der Schule waren, sind wir immer so gelernt, dass Kapitalismus ist so grausam und so eine Situation mal beschrieben.
Das will man loswerden, aber bei wem? Ich kann die Kollegen nicht verurteilen und die Leute, die dafür zuständig sind, die kriege ich nicht am Rohr und so weiter. Ne? Das ist das Problem dabei.
Momentan ist China auch die gleiche Situation. Deswegen sind schon 100.000, sogar noch mehrere Millionen Leute einfach mal Arbeitslosen gewesen. Aber die Arbeitslosengelder sind sehr, sehr gering. Können viele Leute nur anhand solcher Arbeitslosengelder überhaupt sein Leben unterhalten können?
Also ich habe nicht gesagt jetzt, ihr Chinesen, ihr nehmt uns alle weg oder sonst was. Die hier arbeiten, können ja auch nichts dafür. Die müssen ihre Arbeit machen, genau wie ich auch. Und daher bin eigentlich ein Mensch, der sowieso immer positiv anderen gegenüber sitzt oder steht. Und sind nette, freundliche Menschen. Genauso arme Schweine wie wir.
Aber im Vergleich glaube ich hier arme Leute nicht so arm wie in Entwicklungsländern. Hier sowieso gibt es schon relativ bessere Rentenversicherungssystem. Egal, Leute schon arbeitslos sind, dann können auch noch von der Regierung unterstützt. Gibt es noch Arbeitslosengeld, gibt es auch so für Kinder auch Kindergeld. Das kann ich vergleichen, wenn man schon mal sehen in diese ärmeren Länder, dann schon mal, hat man schon Glück hier.
In Deutschland produzieren heute 5 Kokereien 7,5 Millionen Tonnen Koks. Bisher wurden noch zusätzliche 6 Millionen importiert. Im Jahre 2003 lieferte Polen davon 45% zu staatlich subventionierten niedrigen Preisen. Das ist seit dem EU-Eintritt vorbei.
Es heißt ja im Sozialplan, wir haben einen Kündigungsschutz. Und ich hoffe, dass es darauf zurückgreifen, dass wir hiernach doch noch von der DSK beschäftigt werden, auf irgendeine Art und Weise. Also das ist meine Hoffnung, dass wir doch arbeitslos werden. Also das wäre für mich sehr bitter, weil ich habe 2 behinderte Jungs und dann weiß ich eigentlich nicht mal ein und aus.
Ich habe auch 4 Kinder zu Hause, die lernen und studieren. Wo soll das Geld wegkommen?
Wenn die Kokerei Kaiserstuhl endgültig abgebaut ist, wird Herr Mo nach fast 2 Jahren zu seiner Familie zurückkehren. Er erwartet, in ein verändertes China zu kommen und weiß, dass er daran beteiligt war, auch Deutschland zu verändern. Jedes Land erneuere sich Schritt für Schritt. Das ist gut so, sagt Herr Mo. Er selbst sei kein reicher Mann. Doch ruht sein Leben auf einem soliden Fundament. Er liest und träumt. Wie alle Väter habe er den Wunsch, das Beste weiterzugeben. Da er keine Reichtümer zu vererben habe, hätte er sich lange überlegt, was er seinen Kindern vermachen könne. Und er sei darauf gekommen, das Beste, was man seinen Kindern schenken könne, sei ein Flügelpaar, um damit hochzufliegen wie ein Vogel.
Wir Deutschen, wir werden nachher da noch dem Ganzen nachtrauern, was wir bis jetzt hier schon alles verkauft haben. Nur hier allein in Dortmund. Das werden wir irgendwann nochmal mit Sicherheit bereuen. Ich bin jetzt kein Politiker, aber ich denke mir das, so wird das sein. Wir werden nachher den Stahl irgendwo in China wieder einkaufen und hier sind die Arbeitsplätze alle weg.
China hat den Koks- und Stahlexport reduziert. Sein Eigenbedarf ist immens. Der chinesische Wirtschaftsboom beschleunigt den globalen Abbau der Ressourcen und treibt die Preise in die Höhe. Bei den Deutschen bricht Katzenjammer aus. Die Reue darüber, dass ein wichtiges Gesetz gebrochen worden sei. Das der Eigenversorgung. 100 Euro kostet die Tonne Koks inzwischen, wenn sie denn überhaupt zu kaufen ist. Und so plant man im Ruhrgebiet wieder einen Neubau.
Wenn man sich jetzt überlegt, dass die Kokerei, ich meine das jetzt in Bottrop, ausgebaut werden soll für zig Millionen Euro und hier eine neuwertige Anlage abgerissen wird, da kann was nicht stimmen. Ich meine, das verstehe ich sogar. Da liegt irgendwas im Argen.
Das ist eine andere Geschichte. Das heißt, dass man muss auch mal ein Ziel haben, dass man auch etwas das Ziel uns zu erreichen. Braucht man natürlich Mühe, braucht man natürlich Arbeit, muss man das leisten, muss man viel Zeit aufgeben, um das Ziel zu erreichen zu haben. Das ist die Übung. Ich gehe in andere Schiene, wir machen ganz ein Geschäft, aber nicht so wie Übung Yishan. Das wird für mich zu langsam. Ich muss schnell machen.
Die Chinesen waren da. Wie in Dortmund eine Kokerei verschwand. Ein Feature von Tita Gähme. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks. Es sprachen Claudia Matschulla und Simone Pfennig. Ton und Technik Ingeborg Kiepert und Jutta Stein. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Hermann Theissen.